Annette, ihr habt als Weltteam Erfahrung gesammelt damit, wie es ist, mitten in einer Pandemie sozusagen Widersprüche im Regierungslager zu recherchieren. Es geht da um dieses Papier aus dem Innenministerium, das glaube ich vom April ist, und wo ja Deutschland so 1 Million Tote prophezeit wurden, eines dieser Schreckenspapiere von Modellierern. Kannst du was dazu sagen, sozusagen wie groß sind eigentlich die Widersprüche und die Differenzen im Regierungslager in der Beurteilung der Regierungsleistung?
Also ich habe, wenn ich da mal so ein bisschen aushole, die besondere Herausforderung, deswegen ist es auch ganz spannend, das in dieser Runde zu beantworten, dass ich bei uns im letzten Sommer die Ressortleitung übernommen habe, also mitten in der Corona-Pandemie. Vorher war ich in dem Investigativteam eben schon lange als Reporterin und jetzt seitdem leite ich das zusammen mit Manuel Bevada in der Doppelspitze. Und das heißt, dass wir uns, seit ich das übernommen habe, eigentlich die ganze Zeit mit investigativen Recherchen im Bereich Corona beschäftigt haben. Also unser Team ist ziemlich umgeschwenkt inhaltlich und von unserer Arbeitsweise her, und wir mussten nochmal ziemlich neu lernen. Der Jan Fleischer hat es eben schon mal gesagt, dass wir gerade zum Beispiel diese Geschichte gemacht haben über SORMAS, das nicht funktioniert, das nicht in den Gesundheitsämtern ankommt oder angenommen wird. Dann haben wir letztes Jahr im Sommer auch ziemlich regierungskritisch berichtet mit Recherche über dieses ganze Maskeneinkaufsdebakel des Gesundheitsministeriums. Wir haben viel darüber gemacht, über das Robert-Koch-Institut, inwiefern dort und anderswo in der Regierung technische, also IT-Stellen nicht besetzt wurden und woran das lag und warum deswegen die Bewältigung der Pandemie nicht funktioniert hat. Das heißt, also wir waren investigativ jetzt eigentlich ja seit einem Jahr fast ausschließlich im Bereich Corona unterwegs. Wir haben uns zum Beispiel auch angeguckt, die Altenheime, warum werden die nicht besser geschützt, obwohl es jetzt nach der Erfahrung in der ersten Welle so die Erfahrung gab, dass man das in der zweiten Welle doch machen müsse. Das heißt also, das ist jetzt eigentlich so unser Tagesgeschäft, dass wir uns so angucken, was ist möglicherweise ein Versagen der Regierung, an welchen Stellen kann man ihm was vorwerfen. Und das, was du eben erwähnt hast, Kurt, dieses Papier, das wurde jetzt manchmal als Panikpapier des Innenministeriums bezeichnet, das ist eben in diesem Gesamtkontext zu sehen, dass wir sagen, wir gucken uns das alles kritisch an, was die Regierung tut. Und hatten dann eben vor, ich glaube, 3 Wochen war das, von einem Anwaltskollektiv, das das vor Gericht erstritten hatte, einen zu großen Teilen geschwärzten Schriftverkehr zwischen verschiedenen Wissenschaftlern, Innenministerium, Robert-Koch-Institut war da eben stark mit befasst. Und daraus konnte man rauslesen, dass der Staatssekretär im Innenministerium, Markus Kerber, eben schon, als er dieses Papier in Auftrag gegeben hat, eine recht dezidierte Meinung davon hatte, was da drin stehen sollte und wie das formuliert sein sollte und dass man jetzt hier eben an einem Strang ziehen müsse, damit es so am Ende aussehe, dass die Gefahr sehr groß ist und dass man dann verschiedene Szenarien hat, so wie dieses Worst-Case-Szenario, was du eben geschrieben hast. Und wir haben, bevor das rauskam, dieser Text, in der Redaktion uns auch schon überlegt, wenn wir diese spezielle Geschichte jetzt machen, spielen wir damit möglicherweise auch einem Publikum in die Hände oder einer Gefolgschaft oder Leuten, die uns applaudieren, mit denen wir nicht so glücklich sind, haben dann aber gesagt, ja, aber das kann ja kein Kriterium sein für eine investigative Recherche. Wir versuchen uns jetzt davon frei zu machen. Und haben einfach das so auf den Fakten dessen, was wir in diesen Unterlagen sehen, berichtet. Und dann war es eben auch so, dass es sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat in den sozialen Netzwerken, dass wir sehr viel Applaus dafür bekommen haben, teilweise von ganz normalen Leuten, teilweise auch von solchen, die man als Querdenker bezeichnen würde. Es hat dann aber auch viel Kritik gegeben daran, das wurde uns auch so, weil wir eben Springer sind, sozusagen teilweise so angedichtet, dass wir das so hochstilisiert hätten. Und was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist, dass wirklich diese Recherche sehr, sehr wenige andere Medien aufgegriffen haben, so wie wir es in einer Form bei unseren anderen investigativen Recherchen nicht früher kennengelernt haben. Und da haben wir uns schon gefragt, woran liegt das?
Dem können wir gleich mal nachgehen, weil ich finde diesen Gedanken, dass man als Journalist Hemmungen hat, in dieser Jahrhundertkrise etwas zu recherchieren und etwas zu schreiben, was dann möglicherweise Querdenkern irgendwie passen könnte, finde ich gut, das soll man festhalten. Ich möchte aber jetzt doch zwischenschieben noch mal eine Frage an Frau Barley. Vor einigen Wochen war es eine ganz seltsame Situation, dass plötzlich die SPD als Teil der Koalition kritischer mit der Impfkampagne umging, mit ihrem vierseitigen Fragebogen, als die meisten Medien. Und es war so eine Art Turning Point oder Signal für Medien zu sagen, also wenn jetzt schon die SPD in der Regierung diese Fragen stellt, dann wird es ja auch für uns höchste Zeit, dass wir da mal ein bisschen kritischer einsteigen. Erste Halbfrage und zweite Halbfrage. Nachdem ich jetzt diese Erfahrung hatte, was Impfen bei mir befördert oder nur das Impfen von Familienangehörigen befördert, ist es falsch zu sagen, dass der Verlauf der Impfkampagne die Bundestagswahl entscheiden wird?
Also zu der ersten Frage oder Halbfrage. Nach meiner Wahrnehmung hatte das viel damit zu tun, dass die Verantwortlichkeit des Gesundheitsministeriums eigentlich ein bisschen in den Hintergrund getreten war. Und ich kann jetzt nicht mehr aus erster Hand sagen, wie jetzt die Informationspolitik innerhalb der Bundesregierung abgelaufen ist. Es haben ja alle am Anfang sehr, sehr stark auf die Europäische Union geschimpft, zum Teil zu Recht. Nicht überall, aber zum Teil wohl zu Recht. Nur man muss ja immer im Hinterkopf haben, dass die Europäische Union so gut wie keine originäre Zuständigkeit im Bereich der Gesundheit hat. Was zur Folge hat, dass sie im Wesentlichen koordiniert oder irgendwelche zusätzlichen Leistungen zur Verfügung stellt, wie sie es gemacht hat bei den Produktionskapazitäten zum Beispiel. Aber die Frage, welcher Impfstoff bestellt wird, zu welchem Preis und bei wem, ist eine Entscheidung gewesen, die immer im Verbund mit den nationalen Gesundheitsministerien getroffen wurde. Also bei jeder dieser Entscheidungen und auch dem Prozess saß das Bundesgesundheitsministerium mit am Tisch. Und damit hat dieser Fragenkatalog zu tun. Das Bundesgesundheitsministerium hat deswegen in all den Fragen, die dieses Impfversagen, wenn man es so nennen will, oder die Fehler bei der Impfkampagne betreffen, immer seine Karten mit im Spiel gehabt. Insofern, darauf ist es zurückzuführen. Die zweite Frage, Corona ist das alles beherrschende Thema. Und es wäre, glaube ich, seltsam, wenn es das nicht auch in irgendeiner Form im Wahlkampf wäre. Ich glaube, dass am Ende sich das etwas verlagern wird, wenn jetzt die Impfungen endlich richtig gut durchgeführt werden und da auch eine höhere Akzeptanz des Prozesses, des dann verbesserten Prozesses auch in der Bevölkerung da ist. Ich glaube, dann wird es sich auf die Frage verlagern, wie ist es eigentlich mit Rechten Geimpfter gegenüber Rechten oder Einschränkung von Rechten nicht Geimpfter. Ich glaube, das wird nochmal eine Frage sein, die eine große Rolle spielt in der nächsten Zeit.
Und dann wird Spahn Bundeskanzler.
Ja, es ist ganz spannend zu sehen, um jetzt nochmal bei dem Thema zu bleiben, was wir jetzt gerade besprechen. Es ist ganz für mich, die ich eben sehr viel Zeit auch außerhalb Deutschlands verbringe, wirklich spannend zu sehen, wie unterschiedlich Jens Spahn in den deutschen Medien dargestellt wird. Und da ist es schon, erlebe ich immer die zwei Extreme im Wesentlichen. Also entweder ist er der wirklich der Macher, der alles im Griff hat, oder es ist gerade Totalversagen. Vielleicht stimmt auch beides, je nachdem, ne? Bei der Maskenbeschaffung, wovon eben die Rede war, oder jetzt die Geschichte, dass er selber bei dem Unternehmertreffen dabei war, während er allen sagt, sie sollen sich nicht mit Leuten treffen und so. Das ist natürlich auch ein wirklich schwerer Vorwurf und auch eine schwere Verfehlung dann, während er andere Sachen dann wiederum auch richtig gut gemacht hat. Aber ich finde, er wird immer so in Schwarz und Weiß und wenig in Grautönen dargestellt im Moment.
Jan, dein Mikro hatte gezuckt.
Ja, ich meine, Jens Spahn würde sagen, da würde ich Frau Barley leicht widersprechen. Also der hat einen schweren Stand im Augenblick. Ich habe eher so einen Eindruck, da, also hinter dem sind sie her. Aber an die Bundeskanzlerin traut sich gar keiner ran. Da ist doch, das fällt mir auf. Und vielleicht auch nochmal den Punkt, weil Annette hatte das vorhin angesprochen und ich fand, es ist so ein bisschen, ich würde es gerne nochmal ein bisschen druckvoller machen. Ich meine, die Welt am Sonntag macht eine Recherche, dass das Innenministerium in einem Geheimaustausch mit Wissenschaftlern sich ein Papier bestellt, das dann an die Öffentlichkeit geht, um, Zitat, eine gewünschte Schockwirkung zu erzielen, damit die Leute die Maßnahmen einhalten. Und stellt sich jetzt raus, das war die Nachfolgerecherche der Welt am Sonntag, dass der Hauptautor dieses Papiers ein Germanist ist aus Österreich, glaube ich, der sich vor allen Dingen dadurch Meriten erworben hat, dass er glühender Mao-Fan ist. Also letzte Woche noch irgendwie, warum Mao der richtige Weg war für China, dass das gar kein Medium in Deutschland aufgreift. Wenn der Staatssekretär, der wichtigste Mann des Bundesinnenministers, in dieser Frage mit einem Papier bestellt bei einem Mao-Fan, einem Obskuren, das ist für mich unverständlich. Und das kann ich mir eigentlich nur so erklären. Und den Punkt hatte jetzt Matthias ein bisschen gemacht, das macht uns ja auch, also wenn die Leute jetzt so Zweifel bekommen, zu sehr an der Regierung, geht dann das Ganze nicht in die falsche Richtung, weil sie dann irgendwie gar nicht mehr an die Regierung und ihre Maßnahmen glauben und dann richten wir sozusagen Schaden an. Also, und wenn man natürlich uns Journalisten diese Verantwortung aufbürdet, also bedenkt sozusagen ja die Folgen eures Handelns, ich glaube, da kommt man echt auf Abwege. Und eines der, ich meine, die Zahlen, vielleicht die müssen wir auch nochmal zur Kenntnis nehmen. Es gab jetzt neulich wieder Umfragen, was das Vertrauen der Bevölkerung oder der Deutschen in den Journalismus angeht. Und das ist eine bittere Nachricht. Das steigt nicht, das sinkt. Und zwar dramatisch in der Krise. Ich glaube, 60% haben gesagt, dass sie sich unzureichend informiert fühlen und nicht überparteilich und fair oder ausgeglichen genug. Und 40% meinen, dass die Journalisten und die Politiker unter einer Decke stecken. Das sind, würde ich sagen, ziemlich dramatische Zahlen. Und da kann man ja mal fragen, wie kommt das? Und ich glaube, weil ein Grund ist, dass das Gefühl herrscht, und das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem im Augenblick, dass wir gar keine richtige Opposition haben. Also die SPD hat es ja ein bisschen versucht, weil sie, glaube ich, auch aus der Flüchtlingskrise dahingehend gelernt hat, dass es sich für die SPD überhaupt nicht bezahlt macht, wenn man sich um die Kanzlerin schart. Aber es ist ja kein so richtig gezielter Angriff. Die Grünen stehen wieder eins immer vor Frau Merkel. Dann gibt es die FDP, die Arme mit ihren 7%, und die AfD ist natürlich als Opposition total ausgefallen, weil die sich halt zur Kasperletruppe im Bundestag gemacht haben und die zu Recht keiner mehr ernst nimmt. Also eine Partei, die im Ernst gegen die Maskenpflicht im Bundestag klagt, den Bundestagspräsidenten verklagt, die ist einfach nicht ernst zu nehmen.
Frau Barley, bei Ihnen hat es gezuckt.
Ja, nur ganz kurz. Ich will Ihnen gar nicht in allen Punkten widersprechen. Nur ich verstehe dann Ihre Fixierung da auf Frau Merkel nicht, weil das ist offensichtlich ja im Bundesinnenministerium entstanden. Dann muss man den Bundesinnenminister angreifen. Und auch wenn, als Sie vorhin die Gesundheitsämter erwähnt haben, meines Wissens ist das im weiten Landeskompetenz. Und dass das so zersplittert ist, das ist ja nun dann muss ich bin sehr dafür, dass man Versäumnisse staatlicher Stellen anprangert. Aber dann müssen auch die verantwortlich gemacht werden, die verantwortlich sind.
Aber darf ich da noch eins vielleicht zu? Also wir haben ja diese Einrichtung des Gipfels. Nun können wir uns darüber unterhalten, wie viel Macht so ein Gipfel wirklich hat. Möglicherweise hat er weniger, als wir da hineingeheimt sind. Nur, dass es keinen Maskengipfel gegeben hat. Der Kollege Feldenkirchen hat es ja neulich mal ganz schön im Spiegel aufgelistet. Kein Gesundheitsämtergipfel, kein Altenheimgipfel, doch ein Impfgipfel gab es dann, aber auch nicht im September oder im November, noch nicht mal Anfang Januar, sondern erst als klar war, dass wir die Impfzentren alle aufgebaut haben, aber die Impfdosen fehlen. Das verstehe ich nicht. Und was zum Beispiel diese berühmte Software angeht, das ist zwar Ländersache, das stimmt, besonders Sache des Landrats, dem das Gesundheitsamt untersteht, aber natürlich könnte die Bundesregierung per Gesetz anordnen, wie sie ganz vieles anordnet, dass verdammt nochmal eine gemeinsame Software eingerichtet wird in Deutschland, so dass nicht Gesundheitsämter im Augenblick händisch 16 Mal auf 16 verschiedenen Formularen Namen eintragen, die dann ans RKI in Berlin gefaxt werden, wo sie dann wieder ausgeschrieben werden. Wir bekämpfen die Pandemie mit Mitteln des 18. Jahrhunderts, vielleicht auch des Mittelalters.
Gut, bevor wir jetzt uns in den Katakomben der Regierungsarbeit verlassen.
Kann ich nur noch mal eine Sache sagen, weil es um unsere Recherche da ging?
Ja, okay.
Noch eine ganz schnelle Anmerkung dazu. Also es ist, ich finde, wenn wir jetzt vom recherchierenden Journalismus reden, nicht vom Meinungsjournalismus, weil Jan Fleischhauer das jetzt gesagt hat, warum gehen wir nicht so viel Angela Merkel an? Wir berichten natürlich auch nur über das, wo wir einen konkreten Anfangsverdacht haben. Und jetzt gerade im Fall des Innenministeriums war es eben so, dass wir ja dieses Papier hatten, dass wir gesagt haben, aha, okay, gut, darüber müssen wir berichten. Ähnlich war es ja bei vielen Sachen, die bei Jens Spahn, Maskenversagen, Impfversagen, diese ganzen Themenkomplexe. Wir haben schon auch über Angela Merkel an verschiedenen Stellen über das Kanzleramt kritisch berichtet. Da ging es eben zum Beispiel darum, dass das Kanzleramt vor allen Dingen daran schuld war, dass die Altenheime nicht richtig geschützt waren. Aber wir gehen ja auch nicht los als recherchierende Journalisten und sagen, jetzt suchen wir uns mal was Kritisches über Angela Merkel.
Ja, der Jan Fleischhauer hat einen wichtigen Punkt angesprochen und ich glaube, der ist jetzt für das, was wir diskutieren in der Folge, ganz, ganz wichtig. Nämlich, eine Pandemie ist ja sozusagen eine besondere Situation, wo das Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten auch ganz besonders wird, weil die Regierung kann nur Erfolg haben, wenn die Regierten das umsetzen, was die Regierenden beschließen. Also wenn sich in größerer Zahl die Leute nicht daran halten, was die Regierenden beschließen, wird die Pandemie nicht bezwungen werden können. Für mich war im März, als ich mich überhaupt anfing, mit der Pandemie zu beschäftigen, ein Zitat sozusagen stilbildend und orientierend, nämlich von Joshua Lederberg, Träger des Nobelpreises für Medizin, Biomediziner. Viren sind unsere einzigen Rivalen um die Herrschaft auf diesem Planeten. So, und wenn man sich mal in diesen Modus begibt, das heißt, im Grunde genommen geht es hier um den Kampf Menschheit gegen Virus. Und wir müssen natürlich alles tun als Menschen und dann eben auch als Journalist, damit die Menschheit gewinnt. Und das bedeutet, ich muss als Journalist, das ist jetzt die Hypothese, die ich gerne diskutiert haben möchte, also muss ich als Journalist ja alles tun, damit die Regierung mit ihren Maßnahmen Erfolg hat. Kurt, du als Spiegel-Ressortleiter, kennst du diesen Konflikt und diesen Spagat?
Ja, hallo in die Runde. Ehrlich gesagt, so zugespitzt nicht. Also wir verstehen das jetzt nicht als unseren Auftrag, irgendwie die Leute dazu zu motivieren, das zu tun, was die Regierung sagt, sondern wir sind in der komfortablen Situation als Wissenschaftsressort, dass wir uns die Frage, ist das jetzt zu staatstragend oder es fehlt an Opposition oder solche Fragen eigentlich gar nicht stellen müssen, sondern wir versuchen eigentlich immer anhand von Evidenz zu berichten. So, das ist eigentlich das entscheidende Kriterium. Und genau, deshalb geht es jetzt nicht darum, was hilft jetzt in der Pandemiebekämpfung. Was wir natürlich schon machen, ist, uns mit der Reichweite, die wir haben, zu überlegen, welche Wirkung hat das. Bei uns ist aber eigentlich was ganz anderes gefährlich, wo man eben sehr genau darauf achten muss, nämlich dass man das, was jetzt hier verschiedentlich angesprochen wurde, es gibt vielleicht ja einen zu regierungsfreundlichen Kurs oder einen zu staatstragenden Kurs oder wo sind die alternativen Stimmen, das kann in der Wissenschaft zu einem Problem führen, zu diesem berühmten False Balance Problem. Also würden wir uns jetzt auf die Suche begeben nach alternativen Äußerungen, da kann man halt ganz schnell in die Falle tappen, dass man Stimmen gleichberechtigt neben anderen Expertenstimmen hinstellt, die aber im Grunde eine Minderheitenmeinung vertreten. Da gibt's also Gassen und Streeck und so, die sind ja auch schon angesprochen worden. Also es gab da in den letzten Monaten auch ein paar Punkte. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Also es gab dieses Papier von dem KBV-Chef, also dem Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der hat am 28. Oktober zusammen mit Schmidt-Schanner sieht aus Hamburg und Hendrik Streeck Papier rausgebracht, was im Grunde darauf hinauslief zu sagen, also zum Lockdown gibt es Alternativen, so musste das gelesen werden. Chanasit hat auch gesagt, im Grunde die Abstandsregeln, also die AHA-Regeln, Maske tragen, Abstand halten, Hygiene, damit kommen wir durch. Und gleichzeitig haben halt die führenden deutschen Wissenschaftsvereinigungen, also Helmholtz, Fraunhofer und so weiter, eben gesagt, wir müssen die Kontakte um 75% reduzieren, also einen vollkommen anderen Punkt gemacht. Und da müssen wir uns natürlich immer fragen, okay, wer hat jetzt die renommierten Fachkollegen hinter sich? Wo ist die Evidenz höher? Um halt nicht in so eine Falle zu tappen. Aber also leitend ist jetzt nicht für uns, was hilft, den Regierungskurs, ganz und gar nicht.
Gut, so, wir haben jetzt die ersten beiden Redner auf der Bühne, also zusätzlich aus dem Forum. Asko ist jetzt dran.
Ja, schönen Tag. Danke, dass Sie mich hochgeholt haben. Ich finde, das ist wirklich eine nationale Tragödie, in der wir leben. Und die Journalisten sind mittendrin. Also sie sind selbst Opfer, wie wir am Anfang gehört haben. Das ist also nicht die Frage, finde ich, staatstragend oder nicht, sondern sie sind Leidtragende, genau wie alle anderen auch. Genau wie die Lehrer, die Ärzte, da fliegen die Emotionen hoch. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, dass sie, dass Journalisten aktiv ihre Rolle spielen und vielleicht sogar noch aktiver werden sollten. Und wenn das dann auf Linie mit der Regierung ist, ja, dann sei es drum. Und wie man all diese Dinge zusammenfassen könnte, wäre in einer Wahrheitskommission, ähnlich wie bei nationalen Tragödien in anderen Ländern, wo alle Stakeholder sich mal zusammensetzen und nicht an der Seitenlinie kühl berichten, sondern mit am Tisch sitzen. Nicht um Schuldige zu finden, sondern um eine Art Gesellschaftsvertrag zu haben für die nächste Pandemie, die kommen wird. Und damit das nicht irgendwie so ein trockenes Expertenblatt wird, Expertenpapier wird, sondern irgendwie wirklich etwas, an dem alle mitgearbeitet haben. Von mir aus auch ausländische Experten. Also ich würde Sie ermutigen, Ihren Einfluss und auch die Politiker in der Runde geltend zu machen, sich über so ein Format Gedanken zu machen, aktiv diese Rolle zu spielen, nicht auf die Beobachterlinie zurückzugehen und jetzt auch nicht sich ärgern, wer mit wem man jetzt gerade auf Linie ist und mit wem nicht.
Gut, schönen Dank. Mika, vielleicht hast du auch eine Frage an die versammelten Journalistinnen hier.
Ich finde, die Frage natürlich, ist Flugblatt geeignet, in der Tat. Ich hätte da natürlich die Frage, was ist der Journalismus? Es wurde ja hier auch schon diskutiert, dass es ganz viele unterschiedliche Spielarten gibt und die Corona-Krise auch unterschiedlich beleuchtet wird. Und zu staatstragend ist die Frage, was heißt denn staatstragend? Verhältnis zu Politik? Also ich glaube, wenn wir Politiker fragen, beschweren die sich nicht, dass zu wenig Fragen gestellt werden oder zu viel Lob verteilt wird, im Gegenteil. Und wenn wir mal die Zahlen anschauen, ist es doch so, dass das Vertrauen in die Medien gestiegen ist in den vergangenen Jahren. Also wir gerade in der Corona-Krise sehen, dass auch die Nutzerzahlen hochgehen. Immer mehr NutzerInnen nutzen journalistische Angebote und nutzen journalistische Dienstleistungen, um sich durch den Nachrichtendschungel zu navigieren, um Fake News von echten News und Nachrichten zu unterscheiden. Also diese Dienstleistung ist ja gerade in der Corona-Krise, die geprägt ist von Desinformation und Fake News, wichtiger denn je. Und ich denke, das kann man auch festhalten, ohne die Kritikpunkte, die ja auch geäußert wurden, sind wegzuwischen. Das ist ganz klar. Es gibt Kritik am Journalismus und dem müssen wir uns auch stellen. Und ja, hier und da hätte man vielleicht kritische Aspekte stärker beleuchten können. Aber ich bitte daran zu erinnern, wir sind hier alle in einer Lage, wie man so schön sagt. Und wer da alles perfekt macht, das würde ich gerne sehen. Unterm Strich, ich glaube, das, was JournalistInnen in Deutschland anbieten, ist sehr gut. Und das zeigt ja auch, dass es beim Publikum gefragt ist, wie noch nie zuvor.